kommt mit uns an die Nordsee. Am 6. Juni ab 20 Uhr sind wir im Strandgutresort in St. Peter-Ording. Lars, Michael und ich verkosten mit euch feinste Strandweine. Unser Special Guest, Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Freut euch auf 90 Minuten Genuss. Tickets bekommt ihr ab 64 Euro. Jetzt unter abendblatt.de/Leserevents buchen. Wir freuen uns auf euch.
Schön, dass ihr wieder da seid. Leider heute ohne Axel, aber dafür mit Lars.
Warum schreist du so?
Weil ich so aufgeregt bin. Ich bin so aufgeregt.
Wie so ein Willkommen, zurückbleiben, ja. Bitte.
Genau. Mein, es ist unterbrochen jetzt. Also Lars ist da, habt ihr gehört. Ich bin der Michael, servus. Und wir haben heute einen super Gast und den möchte ich gerne vorstellen. Ihr könnt leider nicht sehen, es sei denn, ihr guckt auf YouTube, dann seht ihr, wie gut der Typ aussieht. Und wie Jeans, Latzhosen auch heute noch ein absolut modisches Teil sein können. Und Hut und Bart und Halstuch und also richtig cool. In die Hansel-Lounge so allerdings, aber ist egal jetzt. Also, ich wollte dir vorstellen, also eigentlich wollte Christoph Hammel Theaterwissenschaften studieren. Wie gut, stimmt, dass sein Vater ihm das untersagt hat und er stattdessen Winzer wurde. Der Weinbranche würde ein begnadeter Weinmacher und Entertainer fehlen.
Christoph, sag mal ehrlich, wie lange hast du davon geschwärmt, dass wir eines Tages einen Podcast mit Christoph machen?
Ja, sehr lange, seitdem wir einen Podcast machen.
So ist es. Warum hat es so lange gedauert?
Ja, weil du hast mich jetzt so, ich bin noch nicht mal fertig mit der Vorstellung.
Nee, weil ich finde es gut. Ich finde es gut.
Ja, weil es jetzt gepasst hat. Jetzt hat alles gepasst, außer dass leider Axel nicht da ist. Weil Axel hat eine pure Freude, auch Christoph kennenzulernen, müssen wir ein andermal nachdenken.
Das machen wir.
Okay. Quote: Ich hätte mir zu Beginn meiner Ausbildung einfach nicht vorstellen können, dass mich das Winzerdasein heute so glücklich macht, erzählt Christoph Hammelt und streicht sich gedankenverloren mit beiden Händen seitlich über den Bart.
Was liest du denn da vor? Dann liest du irgendetwas aus
ich habe das vorbereitet.
Aus Wikipedia?
Nicht aus Wikipedia kopiert, von der Seite von Mach und Schüle. Also, pass mal auf. Also, aber eigentlich habe ich auf dem Weg hierher erfahren, dass er quasi schon jetzt Rentner ist und das Weingut übergeht. Darüber wird zu sprechen sein.
Christoph, wie alt bist du, Christoph?
62.
Tatsächlich. Und jetzt, ich skippe den Rest, weil ich kann sowieso nicht aussprechen hier. Bei den vier Flaschen heute aus Kirchheim. Ein Pfälzerbub, der besser Österreichisch spricht als ich selbst. Trommelwirbel, herzlich willkommen. Servus, euer Christoph Hammel.
Servus. Der ist gefällt mir.
Ja, siehst du. Aber du bist aber kein Österreicher.
Nein, ich bin kein Österreicher. Nein. Aber ich habe in Kloster Neuburg absolviert, nicht in Geisenheim. Okay. Ich war da der Vorzeigeausländer oder der Quotenbiefke, wie man in Österreich sagt. Und das schon in Anfang der 80er Jahre. Das war ein Zufall des Lebens, dass ich da hingekommen bin. Und das war eine extremst glückliche Fügung. Besser hätte ich es gar nicht treffen können.
Und dann kann man lernen, wie Österreicher zu sprechen. Also ihr könntet euch jetzt...
Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte, weil damals, Anfang der 80er Jahre, war der Deutsche noch ein Hassobjekt in Österreich. Ja.
Hass ist ja zu Wort.
Na, war schon, sagen wir mal so, der Wiener raunzt gerne, er schimpft gerne. Ja. Und er schimpft vor allem über andere, natürlich nicht über sich selber. Und der Deutsche, der Biefke, ist eines der Lieblingsschimpfobjekte. Warum? Aber der bietet sich auch an, weil der Deutsche ist ein Klugscheißer von Haus aus.
Absolut.
Und das mag der Wiener schon gar nicht, weil er ist ja eigentlich der größte Klugscheißer. Und jetzt kommt so, der Deutsche, der war alles besser. Weil er an Merzl fährt, an Mercedes, ja, die sind schon mehr, das sind die bei mir im Arsch daheim. Die sind also bei mir so nicht beliebt. Und so weiter. Und dieser amputationsartige Verlust nach dem Ersten Weltkrieg vor allem, also wie das Kaiserreich verloren ging, das ganze Imperiale in Wien, das eigentlich ja gar nicht mehr imperial ist, da kommt keiner mehr auf den Balkon zum Kaisergeburtstag, das hat den Wiener wirklich, das ist amputationsartig, das ist ein Trauma, das hat er nie überwunden. Und damals war es noch so, da musste man jemand verantwortlich machen und das waren die Deutschen. Ja, und ich habe eins gewusst und dann habe ich es auch schon erklärt, weil das auch so fast ein bisschen witzigerweise in die heutige Zeit spielt. Wir reden ja alle über Integration und wie man integriert, Leute, die kommen. Und mir war sehr schnell klar in Kloster Neuburg, wenn du dich nicht integrierst, bist du tot. Wenn du jetzt den Deutschen gibst, ja, warte mal hier, ne, das müsst ihr mal so machen oder ne, wie macht ihr das? Aus. Sondern lerne schön sprechen, wie man dort sagt. Ne? Du lernst sprechen, bist dabei, fällst nicht deppert auf. du hast dich fügen, ja, so muss mit.
Haben die sich nicht verarscht gefühlt, weil die wussten?
Null. Ich liebe das.
Ja.
Ich war ja in Wien und ich war 17 und war dort und in Klosterneuburg. Mhm. Und ich konnte am Wochenende nicht nach Hause, wie die ganzen anderen Schüler der Weinbauschule, die am Wochenende nach Hause gefahren sind, weil ich war ja im Internat. Kommt da noch dazu, im Schulinternat mit Holzkreuz und Fünfbettzimmer und das ganze Programm. Und also bin ich am Wochenende zu Leuten gekommen, die zu Kollegen von der Schule, in die Familien in Wien, das waren vor allem zwei, die sich erbarmt haben, weil sie Christen sind und haben dieses arme Menschenkind, diesen Biefke an die Hand genommen. Ich musste auch Wäsche waschen und so ein Kram. Ich habe mal 6 Wochen ein paar Socken getragen. Es war ein Trauma. Mhm. Ja. Und das war die Familie Winninger. Man kennt das Weingut Winninger in Wien. Der Fritz und ich sind bis heute beste Freunde. Mhm. Das Weingut Feuerwehrwagner in Grinzing, der Andi. Und bei diesen beiden Familien bin ich quasi sozialisiert und groß geworden. Und jetzt flankierende Maßnahme, Würstelstandl und Heringen. Mhm. Und dort lernst reden. Mhm. Und wenn's reden lernst, dann auf einmal bist du ein Hiesiger. Und wenn's der Hiesiger bist, zeigst du einen Respekt vor die Leute und so, ja. Und dann, dann sagst du, na ja, er ist ein Ausländer, aber er ist nicht schlimm, er ist okay, ne? Ja, das passt dann. Und ich liebe es, das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich da so reingestürzt in diese Sache. Und das Witzige ist, wenn ich zu Hause bin, ich bin ja Pelzer, da wird ja Pelz gebaut, alles ganz normal, man ist Pelzer, und mit der Kundschaft redet man natürlich Hochdeutsch, damit die auch einen verstehen. Im Auto fluche ich grundsätzlich, und ich fluche wahnsinnig viel im Auto, also 90% der Zeit fluche ich im Auto, über andere, das mache ich auf Wienerisch. Das hat sich bei mir so festgesetzt, weil ein Arschloch klingt viel schöner und geschmeidiger als ein Arschloch, ja, das ist ja Arschloch, ja, so, und dann regt man sie auf, und ich reg mir auf, und ich drehe die Scheibe runter, und hier ist euer Kauf, da Kamel, wenn's Karte fahren kannst, ne? Und das ist also irgendwie, na, so Kamelreiten. Das ist wunderbar, ich liebe das, und ich habe diese Stadt, trage diese Stadt im Herzen, und das ist tatsächlich so, wenn ich habe ja auch sogar meinen Führerschein damals in Wien gemacht, also bin da ganz jung dahin gekommen. Ich bin mit der Stadt völlig verschmolzen. Das ist meine Stadt. Ich bin dort zu Hause, und habe ja einen österreichischen Ingenieurstitel, ne? Das ist ja ganz wichtig, ja, Ingenieur bitte, ja, heute möchte belege ich Wert drauf, natürlich nicht. Und nein, aber wirklich so, das ist meine Stadt, ich liebe diese Stadt, und ich bin dort zu Hause, und wenn ich speziell noch ein oder zwei viel weh, merkt keiner mehr, dass ich ein Ausländer bin. Keiner gespürt das. Ich bin ein Hiesiger, bestimmt mal Burnell, das Wiesel, bin dabei, ja. Und das ist so schön. Und ich liebe, das ist so schön. Ich liebe es.
Ja, sehr authentisch. Also man wird es nicht ahnen.
Ist wirklich super. Ich habe wieder gedacht, als wir jetzt in Österreich fahren, das war wieder so, ich gesagt, das sind die Österreicher. Wir saßen am Tisch und da war so ein kleines Schildchen. Da stand unser Namen drauf. Mein Schwiegervater war mit und da stand drauf, Herr Laufer und Familie Haider. Und dann kam irgendwann, ich kann es nicht so machen wie du, es tut uns so leid, tausche dieses Schild aus und stell dir ein neues hin, Herr Dr. Laufer.
Ja, aber um das Gottes Willen, ja, das geht auch wirklich nicht.
Aber wo denkst du, dann haben sich Zimmer schon, es tut uns leid, Herr Doktor, und wir haben es jetzt überall geändert, das ist gerade erst aufgehört. Also
mit dieser wunderbaren Stimme,
und so, also.
Naja, na, das tut uns so leid, schauen Sie mal, haben wir einen Praktikant, der hat das leider.
Genau.
Herr Doktor, Sie wissen, Knefrau, bitte nehmen Sie Platz. Na, das gehört, na sicher, das gehört dazu, das der Doktortitel. Ne?
Das stimmt.
Naja.
Ja, Christoph und ich habe jetzt auch schon, wir sind ja ein Weinpodcast, das heißt, wir probieren auch Weine, und genau. Ich habe etwas in einer Karaffe eingeschenkt, wo wir die Flasche gar nicht dazu sehen, aber ich glaube zu wissen, dass es etwas ist, was du eigentlich so ein bisschen wieder mit auf die Karte in Deutschland gebracht
hast.
Ein
bisschen ist gut.
Das kann man schon
mit deinem Namen. Ich habe mir die Pulsadern
geöffnet. Deinem Namen eng verbunden. Was ist
das? Muss man das einmal kurz erklären. Also wir haben drei Flaschen, drei normale Flaschen.
Ja.
Dann hast du eine Karaffe.
Karaffe.
Da ist etwas drin.
Im Eis.
Wie Apfelsaft in Eis.
Im Eiseimer durch Hamburg getragen.
Wieso hast du es so gemacht? Gibt es das nicht?
Das ist nur in Fässern? Nein. Das ist eine ganz normale Flasche, aber ich liebe es, diesen speziellen Wein zu dekantieren.
Okay.
Und zwar nicht, weil der ein Depot hat oder ähnliches mehr, sondern weil er an die Luft kommt und sich da einfach besser entfaltet. Und so ein bisschen ein Gottesdienst ist auch nicht schlecht. Ja, so ein bisschen, aber es ist so, dann kommt er besser raus, er entfaltet sich schöner.
Und das hätte man nicht hier machen können, das wäre zu spät gewesen.
Nein, das hätte man auch hier machen können.
Okay.
Ja, wobei ich sagen muss, so eine Stunde ist auch nicht schlecht, wenn er mal eine Stunde Luft hat. Mhm. Ja, das ist jetzt ein 23er Wein und es ist die Mutter des deutschen Weines. Das ist deutscher Wein. Alles andere ist es nicht. Das ist deutscher Wein.
Also ja? Jetzt ohne was würde ich jetzt sagen, wenn du sagst, die Mutter des deutschen Weines, würde ich jetzt sofort sagen, es ist ein Riesling, aber es ist wahrscheinlich, für mich ist die Mutter des deutschen Weines der Riesling.
Na, ist es nicht. Sagt der Österreicher. Also, was heißt, ist es nicht? Das darf auch jeder gerne für sich selber entscheiden. Ich bin ja Liberaler. Mhm. Aber man merkt, da hat natürlich auch eine Serre, ist auch ein Riesling mit drinnen. Es ist die Liebfrauenmilch. Ja, so. Ja, genau. Und jetzt hätte man erwartet, der muss ja dann ein paar süß sein. Man merkt, ist es gar nicht. Null. Es ist genau der Stil, wie man ihn vor 120 Jahren getrunken hat.
Erklär uns einmal,
Ich erklär's. Folgende Situation. Übrigens, das kann jeder, dann geht's auch viel schneller und viel einfacher. Und jede natürlich auch. Nachlesen, nachschauen, erleben. Ich habe mit viel Herzblut eine Seite ins Netz gestellt, die heißt www.liebfraumilch.de. Und auf dieser Seite kann man sich das alles anschauen, die Geschichte des Weins und so weiter und so fort. Aber in wenigen Sätzen, wenn ich es versuche, reinzupacken, ist Folgendes. Ich schicke es eins nochmal voraus. Für mich bitte, das auch mal klar zu sagen. Aber es ist für mich die Mutter des deutschen Weins, weil jedes Land auf dieser Welt, das weinbautreibend ist, hat ja eine Signature Varietal. Ja, so.
Sagen wir mal kurz, Österreich,
Grüne Veltliner, das ist ja eklig. Okay. So, ja, wobei die natürlich grandiose Rieslinge der Wachau haben und so.
Frankreich,
Bordeaux. Ja, so, jetzt hast du in Frankreich, meinetwegen Merlot und Cabernet und den ganzen Tralala, ja. So, du hast den Sangiovese in Italien und du hast den Tempranillo in Spanien, was so, irgendwie so. Ja, Rioja.
Okay.
Ja,
so. Sauvignon Blanc in Neuseeland, so.
Das ist ja ein Youngster. Ja, okay. So, das ist ja ein Youngster. Aber, und zwar ein sehr schöner, ich liebe es. Aber jetzt kommen wir auf das zurück. Eigentlich on the map gesetzt, also einen Wein, den die Welt kannte, war die Liebfrauenmilch. Und die Liebfrauenmilch, die ja entstanden ist durch ein Wunder, das sich in einer Kirche zu Worms zutrug, einst, also eine weinende Madonna. Man muss natürlich auch wissen, wenn die ganzen Pilger kamen und haben da einen gesoffen, dann haben sich sehr schnell Wunder eingestellt. Das ist natürlich auch klar. Da, ne? Das ist logisch, da weint die mal sehr schnell. Aber und das war ja auch gut fürs Geschäft, weil da kommen Touristen und so. Ja, aber jetzt reden wir ja mal irgendwie über 1600, schieß mich tot. So, das Entscheidende war, da ist dieser Wein geboren worden und es ist ein Wein vom Nordrhein. Und jetzt spule ich wirklich mal, guckt euch das auf www.liebfraumilch.de an, da sieht man das Ding. Aber jetzt spule ich es mal wirklich in die Hochzeit rein. Es war der Lieblingswein von Queen Victoria. Und Queen Victoria, bitte, war, das wissen wir alle, mit Albert von Coburg-Saxen-Gotha verheiratet, ja, Prinz Albert. Und es war eine hervorragende Ehe. Sie war Riesendeutsch-Fan. Da war Deutschland in England wahnsinnig gut angesehen. Der Weihnachtsbaum, der Christbaum, den kannten die Engländer nicht. Der kam von Sachsen, Coburg, Gotha, wurde dann aufgestellt. Zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum am Court zu London. Und die Leute waren begeistert. Wir wissen ja heute noch, wenn die Kate einen besonderen Hut trägt, dann wollen alle diesen Hut. Das ist ja ganz toll. Und dann wollten alle diesen Baum. Also so. Und sie war ein Riesenfan von Deutschland. Es gibt ja den berühmten Victoria-Berg am Rhein. Was erzählt ich euch hier, wisst ihr alles? So. Und es war ihr Lieblingswein. Warum? Und jetzt, es ist eine ganz einfache, eingedampfte Geschichte, denn wenn wir mal an den Nordrhein gehen, im Jahr 1895, da war der andere Monat, klarerweise, der Oktober. Heute haben wir Klimawandel, heute haben wir alles im September. Mhm. Wir sehen den Oktober schon gar nicht mehr. Ja? Früher war der, so, im Oktober haben wir ja schon mal nachmittags noch, ich sag mal eine Hausnummer, 18, 19, 20 Grad. Nachts geht es runter, vielleicht sogar auf Minus oder, sagen wir mal Minus jetzt, aber sagen wir mal 3, 4 Grad. Das heißt, wir haben Nebel. Und morgens kommen die Nebel. Und der Riesling ist eine spätreifende Sorte. Und dann hingen die Trauben da am Stock und dann kommt der Nebel durchs Rheintal und setzt sich auf die Trauben. Der Botrytis-Pilz kommt, ja, bohrt die Löcher hinein, ja, der Saft evaporiert, die Beeren rosinieren ein, der Zuckergehalt steigt. Und wenn ich das jetzt abernte und das jetzt vergehre mit den natürlichen Hefen, die damals in der Luft herumschwirrten, da gab es ja keine Reinzuchthefen, dann waren die nicht in der Lage, diesen ganzen Zucker zu verarbeiten. Restsüße blieb über. Und jetzt kommt's, aber eben nicht irgendwie 100 Gramm oder 80 Gramm, sondern irgendwo so zwischen 15 und 22, 23 Gramm. Das Ganze noch mit einer schönen knackigen Säure, 7 Promille, vielleicht auch noch 8 Promille. Was haben wir dann? Limonade. Wir haben gemessen an dem, was sonst auf dem Markt früher war, eine traumhaft fruchtbetonte, saftige, easy drink, viel Geschmack bei wenig Alkohol. Eigentlich super klasse. Und sie hat es geliebt. Und dann, sie hat ja einen Enkel gehabt.
Und das ist ganz schön, das ist jetzt, Liebfrauenmilch so, ist in Wahrheit ein Riesling, die Rebsorte ist Riesling. Nein?
Es ist so, dass wie dann später der Riesling sozusagen, nicht der Riesling, Entschuldigung, die Liebfrauenmilch geregelt wurde als Wein, weingesetzgebungsmäßig, nachdem die Familie, die den Hauptanteil an dem Weinberg, an dem Urweinberg hatte, die Familie Falkenberg, die hat es vergessen, sich das schützen zu lassen, hat die Handelskammer am Nordrhein 1800, schieß mich tot, gesagt, so, ab jetzt dürfen alle Winzer vom Nordrhein an der Liebfrauenmilch machen, das ist ja bis heute so, du darfst an die Liebfrauenmilch machen nur in der Pfalz, in Rheinhessen, an der Nahe und im Rheingau.
Ja. Sag mal, in der Pfalz?
In der Pfalz, ja, Rheinhessen, Nahe und Rheingau, ja, so. Und dieser Wein muss zu 70% bestehen, mindestens aus Riesling, Silvaner und Riesling Silvaner und Müller-Thurgau. So, okay. Der kam später dazu. Ja, der Kanner kam auch nochmal später dazu, aber sagen wir mal diese drei.
Aber
so.
Diese ist egal, in welche, es kann auch 1%
Riesling sein. Es kann auch 100% Riesling sein, 100% Müller-Thurgau, aber die drei Sorten müssen im Spiel sein, okay. Zu 70%, ja? So.
Ah, stopp. Es kann 100% Riesling sein.
Kann auch.
Okay.
Ich kann auch 100% Müller machen, ich kann 100% Silvaner machen, ja,
aber das mindestens 70%.
So, aus diesen Sorten, so. Das Entscheidende ist Folgendes. Ich muss es ganz schnell eindampfen. Dieser Wein war teurer als Latour. Dieser Wein war teurer als Bollinger Champagner. Wenn Kaiser Wilhelm II., ein Enkel von Queen Victoria, die starb ja in seinen Armen, ja, wenn der am Pariser Platz in Athlon 1905 eine Flasche Wein gedonnert hat, dann war das eine Liebfrauenmilch vom Rhein. Und dieser Wein war auf der Hindenburg. Das ist ein Synonym für das mondänste Reisen. Der war im Orient Express. Dieser Wein war auf der Titanic in der First Class. Und so weiter. Der war im Ritz-Carlton in New York City. Es war einer der ganz großen Weine dieser Welt. Und die Welt hat Deutschland mit Liebfrauenmilch verbunden. Ja. Das war der große Wein der Welt. Er war teuer. Er war sensationell, weil er einen ganz eigenen Stil gehabt hat. Das hast du nicht im Elsass gemacht. Das hast du nicht in der Wachau gemacht. Hätten wir auch machen können. Aber dieser Stil, Nordrhein, das ist Northern, das ist completely different. Ja, so. Diese Erfrischung, das ist dort gemacht worden. Und dann haben die Deutschen Folgendes gemacht, was sie ja am besten können. Da sind wir ja Weltmeister. Unschlagbar. Das wird uns niemals einen auch in Zukunft nicht nachmachen können, dass du mit dem Arsch umstößt, was du mit dem Kopf aufgebaut hast. Ja, da sind wir ja Weltmeister in Deutschland. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg war für besonders Amerikaner und Engländer dieser Wein so deutsch wie die Lederhose, die Kuckucksuhr oder die Schwarzwälder Kirschtorte. Und die wollten den unbedingt, war ein einmaliger Geschmack. Und dann haben wir das produziert wie Toastbrot. Massen. Mit billigen Madonnen-Etiketten, kitschig, immer weiter runter und immer süßer gemacht. Warum? Damit auch Nicht-Weintrinker hingreifen. Und dann haben wir uns unseren Ruf völlig gegen die Wand gefahren. Sweet and cheap, das war das Ergebnis des deutschen Weins, vor allem im Export, eine Schande. Wir haben ein wunderbares Produkt völlig kaputt geritten. Und jetzt müssen wir mal Folgendes dazu sagen, ich hätte nie in meinem ganzen Leben damit gerechnet, dass ich jemals die Frauenmilch mache. Das war für mich eine alte, kaputt gemachte Sache aus alter Zeit und so. Das
hat mich überhaupt nicht interessiert. Gibt's doch heute, komm, habt ihr lieb Frauenmilch?
Nein,
nein.
So.
Also ehrlich gesagt, hatten wir in diesem Podcast, den es jetzt seit 6 oder 7 Jahren gibt, schon mal lieb Frauenmilch?
Nein. So, jetzt, ich sag's so, schnell, ja, und jetzt kommt's. Ich saß 2015 nachmittags zu Hause. Und nach dem Essen und dann ein bisschen gegoogelt und so, ne, ein bisschen Kaffee getrunken, ja, easy. Und dann kam mir diese Liebfrauenmilch-Geschichte wieder unter. Und da habe ich das nochmal nachgelesen und habe gedacht, naja, gut, okay, das ist halt, ne, schade drum. Ne, hätte man besser machen können, aber naja, gut, okay, es interessiert mich da gar nicht. Und dann habe ich einen Satz gelesen. Und dann stand ich in Flammen. Und in einer halben Sekunde war für mich ganz klar, ich werde die Frauenmilch machen. Das war geradezu, der Ruf des Vaterlandes hat mich sozusagen sofort gepackt.
Was war der Satz?
Und zwar der Satz war, der kam aus dem Weinrecht. Ja, wer liest denn schon das Weinrecht über die Frauenmilch? Also lese ich auch was anderes zu Hause. Eine Liebfrauenmilch muss per Gesetz mindestens 18 Gramm Restzucker haben. Mhm. Und 18 Gramm, I'm sorry, das ist nix. Das ist gar nichts. Weil ich dachte immer, die muss so 70 Gramm haben, 80 Gramm, so eine babsüße Plörre, ja. Wobei übrigens Weine mit 80 Gramm fantastisch sein können. Riesling spät lesen. Wir wollen uns hier nichts vormachen, ja. So. Tatsache ist aber, dann habe ich gedacht, warte mal, halt, 18 Gramm. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Jugendlicher war. Und mein Vater hat sehr gute Riesling-Kabinett gemacht. Die hatten immer so zwischen 19 und 21 Gramm. Mhm. Nicht mehr. Die haben heute 60. So. Und das war wie Limo. Das lief, das lief. Lebende Säure, Leichtigkeit, Balance, ja, klasse. Und mit Zug, die hatten Zug, die Weine. Dann habe ich gesagt, so, ich kann das Original wieder machen. Ich kann das machen, beleben, was uns mal groß gemacht hat, was authentisch ist. Na klar, machen wir einen tollen Sauvignon Blanc.
Aber weißt du, das ist trotzdem,
das ist doch nicht authentisch.
Ja, aber was ist authentisch? Ich verstehe trotzdem nicht. Also du kannst das aus einem, was ist der Unterschied? Du nimmst einen guten Riesling aus der Nahe.
Ja.
Aus dem Rheingau.
Ja.
100% Riesling.
Kann man machen.
So. Und dann ist es damit doch nicht Liebfrauenmilch, damit doch. Ist es ein Riesling.
Ja, Was macht
anders?
Nochmal. Also erstens mal gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wollen wir nicht nur rationell betrachten. Die müssen wir auch mal einfach emotionalisieren. Das ist ja auch übrigens der Vorteil, wenn man in Österreich eine Ausbildung gemacht hat, dann lernt man was auch Emotionalität bedeutet. Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man in Geisenheim so nicht lernen.
Aber man,
so,
könnte man nicht ja? trotzdem sagen, könnte man den, also wenn du einen Riesling machst zu 100%,
ja.
der mit 18, mehr als 18 Gramm Reste ja. hat, dann könntest du doch den theoretisch sowohl als Riesling verkaufen.
Ja, könnte ich. Mache ich aber nicht, weil ich dem Anspruch der Liebfrauenmilch
wieder
gerecht werden
will. Aber was ist daran anders jetzt?
Das ist eine philosophische Frage.
Okay, also man muss es... Also muss ein bisschen wie Globuli.
Man muss glauben. Eine Globuli ist doch nochmal noch anders. Und vor allem nochmal, es war der große Wein. Das war der Wein Deutschlands.
Ja. Das stimmt.
Da nicht Riesling, das war die Liebfrau.
Ganz kurz, was so. Ist das? Was ist eigentlich jetzt?
So, das ist 23er Liebfrau mit schwarze Madonna.
Von dir?
Ja, genau. Ja. Und zwar habe ich zwei. Ich habe eine weiße Madonna und eine schwarze Madonna. Die weiße Madonna ist für Everyday. Die war zuerst da. Die gibt's fürs kleine Geld. Und dann gibt's noch die schwarze Madonna. Das sind mindestens 40 Jahre alte Reben. Aber wobei ich sagen muss, muss ich sofort noch was dazu sagen. Ich habe schon so furchtbare Weine getrunken aus alten Reben und ganz hervorragende aus jungen. Es ist nicht per se automatisch. Ja, oh, alte Reben sind das ja
allerbeste. Aber es ist eine Cuvée.
Ja,
was ist da drin?
So, das kann ich genau sagen. Da ist drin 45% Riesling.
Ja.
45% Müller.
Ja.
Jetzt habe ich ja frei, jetzt bin ich ja frei.
Ja.
Es ist drin 7% grüner Veltliner und 3% Gewürztraminer.
Erstmal würde man denken, ich finde es schmeckt mega.
Die
Mischung, wenn du sie hörst, denkst du, Alter, der hat sie nicht alle.
Ja, das habe ich aber. Die sind eh alle. Der Hamel hat sie ja nicht alle. Was hat nämlich mein Bruder zu mir original gesagt?
Aber Müller
gehört auch nicht, wie machen.
Grüner Veltliner und Gewürztraminer?
Habe ich so in einer Cuvée noch nie
gesehen. Naja, das ist ja Parfum. Diese 3%, das ist ja ein Parfum, was dann was so, ne? Und es ist vor allem, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also erstmal die schwarze Madonna, das ist also wie gesagt, das bleibt fast 2 Jahre im Holz, große Holzfässer, ja. Es sind alte Reben, die kleine kommt aus dem Stahl, ist oftmals eine ähnliche Cuvée sogar. Das wechsle ich mal so ein bisschen. Und ist immer super Erfrischung. Und jetzt muss ich noch 2 Dinge dazu sagen. Natürlich, erstmal hat mein Bruder damals gesagt, Alter, was rauchst du in deiner Freizeit? Weil ich mache das Weingut seit 40 Jahren mit meinem Bruder, ist 10 Jahre älter. Das ist doch ein totgerittener Gau, das will doch keiner. Und ich habe 100 Leute gefragt und 100 Leute haben gesagt, das ist eine saublöde Idee.
Ja.
Und je mehr die sagen, es ist blöd.
Das ist vielleicht das Beste, wenn es alle sagen, es ist saublöd.
Da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal alle, ich werde es euch zeigen. Und ich war ja völlig überzeugt. Das war ja wie, der Bacchus kam über mich und dann war es aus. So, jetzt gibt's aber noch einen Punkt.
Ja,
ich habe dann, ich war völlig, das war wirklich, in einer, auf Knopf gedrückt, bums. Ja, so. Und dann habe ich 700 Testflaschen gemacht. 700 Testflaschen. Ich werde nie vergessen, bin damit auf die Probe, ich stand auf der Probe in Düsseldorf, 2016, bin dann noch zum DWI gelaufen, die Frau Reul ist bei den Ohnmacht gefallen, um Gottes Willen, Namen, das ist doch scheiße, wer will denn das und so. Ja, so auf einmal haben sie dann, wie sie es probiert haben. Aber jetzt kommt die Geschichte, weil das ist das Schönste. Ich bekam über Facebook Messenger eine Anfrage eines gewissen Gerhard Retter.
Mhm.
Und den kannte ich dem Namen nach, aber nicht persönlich. Ich wusste natürlich, wer das war, aber persönlich
auch schon
nie.
Auch schon in diesem Podcast.
Ja, bei uns, so. Und dann sagt er, Mensch, das ist ja interessant, dass sich einer mit sowas beschäftigt. Schick mir mal eine Flasche.
Mhm.
Und daraufhin habe ich zurück, und Rechnung bitte beilegen. Und da habe ich zurückgeschrieben, lieber Herr Retter, was wollen denn Sie mit diesem Wein? Der kostet 5,95 € ab Hof. Ja, ich habe gesagt, 6 € muss der kosten. Das war damals für so einen Einstiegswein Kohle.
Kostet
so,
heute?
Ja.
Schwarze Madonna?
Die schwarze Madonna, halt. Da gab es keine schwarze Madonna, da gab es nur die weiße. Okay. Ja, die einfache. Ja, okay. So, die kostet heute noch 7 €. Ja.
Schwarze Madonna?
Und die schwarze kostet 14,98 € oder so. Ist alles im Rahmen. So, aber jetzt kommt's. Schicken Sie mir so eine Flasche. Ja, schick mir so eine Flasche. Und dann habe ich gesagt, Herr Retter, Sie haben den Gerhard Retter Weinclub. Da steht Romane Conti drauf für 25.000 Euro in ihrer Bude da oben da in Mütchensee. Was wollen denn Sie mit so einem Wein? Das ist ja völlig bescheuert. Mhm. Dann sagt er, nein, es interessiert mich, will ich probieren. Dann sage ich, wissen Sie was, packe ich Ihnen ein, wollen Sie nicht bezahlen, weil Sie sind der österreichische Steuerzahler gewesen, Sie haben ja meine Ausbildung bezahlt, kann ich mir was zurückgeben. Ne? So, schicke ich hoch. Ne? Eine Woche später postet er die Flasche und schreibt drunter, nicht ungeil, das Ganze nehme ich jetzt auf meine Weinkarte. Und dann war erstmal, da waren einige Leute, das war ja für mich ein innerer Reichsparteitag, weil da gab es ja genug Leute, die sagten, da wird der Hammel mit Baden gehen und das ist da alles Blödsinn. Ja, man muss Amphore machen und natural und alles auf was weiß ich umstellen. Ja, Demeter und der Papst muss auch mal die Hand drüber halten und so und dann ist es erst gut. Ja, und das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe gesagt, oh geil, ich mache das. Und dann ja, top. Und das Zweite war, es meldet sich dann ein der größte Importeur für deutschen Wein nach China und sagt, das ist ja mega, weil ich nämlich zusammen mit dem Chao Wang, sagt euch das was, der lebt nämlich in Hamburg, das ist der jetzt vielleicht ehemalige, weiß ich nicht, was noch aktuell ist, Trainer der chinesischen Kochnationalmannschaft.
Okay.
Und mit dem habe ich in Kassel bei den Fliegenden Köchen, wo ich auch mit dem Luki Maurer und den ganzen Leuten da oft was mache, ein Wahnsinns-Sushi-Menü dahin gezaubert, weil das ist halt so Sushi und Sashimi, ist das völlig abgefahren, das lieben alle. Und dann hat er gesagt, das ist genau das, was wir hier brauchen. Und so bin ich da zu meinem Importeur gekommen. Und es ist einfach zu Sushi und Sashimi Spitze. Und dritte Sache, und dann haben wir es auch schon, alle haben ja gesagt, um Gottes Willen, dieses Image will dich ruinieren, weil du machst dir diesen Billig-Kackwein da, das ist ja eine Katastrophe. Und das Interessante ist, dass Leute bis 55 gar nicht wissen, was Liebformig ist.
Das stimmt.
Der hat nämlich gar kein Image. Weder ein gutes noch ein schlechtes. Und dann sagen die, boah, das sieht ja toll aus. Und, ah, oh, das ist ja klasse. Hey, das schmeckt ja total klasse. Ja, weil ich immer sage, Leute, vergesst jetzt mal bitte trocken und halbtrocken den ganzen Scheiß. Ja, Wein. Einfach Wein. Schmeckt euch das. Schmeckt euch. Das ist doch so, das ist doch der beste Einstieg in den Abend. Ja, und also, oh, wie geil ist das denn? Ja, super. Sushi, Sashimi dazu. Bums. Ja, Nachbarn kommen rüber. Alles klar. Zack. Und ja.
Aber trotzdem, gewonnen. Jetzt waren wir mal, Gerhard Retter sagt, geil. Michael, trotzdem, du würdest es trotzdem nicht auf die Karte nehmen?
Ich hab's damals schon probiert. Ich fand's auch wirklich spannend. Ich find's jetzt auch echt gut, ehrlich jetzt.
Ist gut.
Also wenn ich dazu total, was sagen darf, das total, KDW, das total. KDW schenkt es jetzt seit einer Woche oben aus, auch in der im
Proben. Sag mal, und gibt es sonst noch andere, die
mit Ausland schmeckt's auch.
Niemand hat sonst.
Ich brauche ein bisschen Programm. Das weißt du besser, Christoph.
Ja gut, ich habe
etliche
Gastronomen, aber das sind jetzt keine, die jetzt international.
Nein, andere Winzer haben, sind andere auf diesen.
Doch, Zug, ja? Doch. Ich habe natürlich einen Bruder im Geister.
Ja.
Der macht das aber jetzt nicht mehr. Das ist der Dirk Würz. Den kennt ihr natürlich alle. Mhm. Ja, der Dirk und ich, wir sind gut befreundet und da. Und der Dirk ist ja ein sehr kreativer Mensch und der denkt ja auch mal um fünf Ecken und nicht nur um eine. Der hat ja auch Politik meines Wissens studiert und Geschichte oder irgendwie sowas. Und der hat gesagt, Mensch, warum ist mir das nicht eingefallen? Und hat dann auch eine gemacht, wie er bei Res war. Aber die haben das dann auch nicht ganz so konsequent durchgezogen.
Aber es ist schon, das muss man schon mal sagen jetzt. Also ich hatte ja überhaupt, ich bin ja auch bis 55, da komme ich noch knapp. Ich hatte keine Erfahrung mit Liebform. Ich habe gedacht, was ist das? Es schmeckt einfach mega gut. Es ist halt wirklich so, du willst es so wegsüffeln. Es ist fruchtig, ist erfrischend.
Es ist nicht tropsig, aber es ist fruchtig. Es hat eine Süße, aber es hat trotzdem auch was Herbes, auch auf der Lippe quasi, dass es so ein bisschen einen Gerbstoff, was Bitteres dann zieht, also dass es nicht pappig ist.
Ne, null. Das hat ein eigenes Gesicht, es hat Charakter.
Ja. Wie viel Alkohol?
Und der dürfte jetzt bei 12 liegen.
Okay.
Weil die normale, die weiße, die liegt bei 11,5 und das versuche ich auch nicht zu überschreiten, wenn es geht.
Also schon mega gut, trotzdem. Aber Schwarze Madonna ist auch gut. Du musst ja nicht sagen, das ist liebfraumig. Ich würde sagen, pass auf, ich habe hier was irgendwie, eine Cuvée aus Riesling und.
Da kommen dann interessante Sachen zusammen. Das ist der Lieblingswein von Meta Hildebrand zum Beispiel, ja.
Okay.
Und die Melzer Bezwingerin sozusagen. Wir sind ganz eng befreundet. Und wir sind unter anderem auch über diesen Wein zusammengekommen, über einen Kochabend. Und sind heute beste Freunde und sie war auf der Hochzeit meiner Tochter und so weiter. Also ich habe mir da Freunde mitgemacht, ja. Und ganz viele, die gesagt haben, die Frau mich, das hätte ich ja früher nie angefasst.
Nein.
Das finde ich jetzt heute so geil. Ja.
Und vor allen Dingen, ich muss mal sagen, für den Preis ist es wirklich viel, viel Wein.
Es ist so, ich finde, es ist so ein fröhlicher Wein.
Ja, genau.
Ja, aber Leute, das Leben muss...
Ganz anders als der Winzer, muss man sagen.
Das ist ja so eine traurige... So
fröhlich?
Passt das ja gar nicht zusammen.
Muss fröhlich sein. Ja.
So ein depressiver Typ, der uns da gegenüber sitzt.
Also auf jeden Fall schon, wir können an der Stelle jetzt Schluss machen, aber das Ding heißt ja nicht eine Flasche, sondern vier.
Das heißt vier Flaschen.
Und jetzt hast du noch ganz, jetzt kommt noch ganz normal.
Aber jetzt wird es langweilig. Jetzt können wir eigentlich Schluss machen. Es war sehr schön. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen
Tag.
Jetzt kommt was zum Reparieren.
Aber wirklich mega.
So, Riesling.
Wirklich mega.
Das nächste ist ein
Riesling. Reiner Riesling,
Der da heißt Tage wie diese.
Also
ganz normal, wie halt Rieslinge heißen.
Also meine Weine haben alle Namen. Also wir haben jetzt wieder drei Lagenweine auch im Programm, aber ich habe auf Lagen immer gepfiffen. Das kann ich euch auch noch sagen, warum nachher, wenn ihr das hören wollt. Aber Tatsache ist, das ist jetzt sozusagen unser Party-Riesling, aber mit einem schönen Anspruch, ja. Ist ein 25er, hier ist der Tage wie diese Riesling, ist zur Hälfte immer im Holz ausgebaut. Mhm. Das sind 7500er Holzfässer Johannes Kreuzeiche. Also, ich sag mal, traditioneller. Mhm. Ja. Übrigens sehr gerne mit der Söbinger Heiligensteinhefe, ja, vom Brüdelmeer. Ja. In diesem, sage ich mal, Grüße zu Brüdelmeer. Ja, das ist, mit denen bin ich befreundet, mit dem Außenbetriebsleiter, mit dem Christoph Nastel. Er hat nämlich meine Kellermeisterin vom Hof geheiratet. Und da musste ich auf die verzichten. Der hat alles richtig gemacht, die Julia. Und die andere Hälfte geht ins Edelstahl. Und das ist genau diese Mischung aus einer Tradition, aber eben auch, ich sag mal, einer Modernität, einer Frische, einer Frucht, ja.
Was hast du da für eine Frucht? Hast du so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Birne so ein bisschen gerade, oder ist das?
Ja, ich würde mal sagen, Zitrone. Also das ist wirklich, das sind Zitrusfrüchte.
Ja.
Ja. Das wird sich auch nochmal verändern, der ist ja noch relativ frisch. Ja. Ja, der ist knackig. Ja, der ist knackig.
Aber es ist leicht. Also hat nicht viel Alkohol.
12,5 würde ich mal schätzen, ne?
12,5, ja.
Ja, das, also mein für Kinder mache ich nicht. Das, ja. Der muss schon drinnen sein, wie der Wiener sagt. Ja, ein bisschen an der
Arsch. Aber ist das, Christoph, ist das, das ergibt sich oder das ist schon das Ziel? Und du weißt am Anfang, mit wie viel Alkohol du rauskommst. Wie geht man das an?
Da kann ich sofort, also meine Mama hat mir ja gesagt, immer die Wahrheit sagen, ja, und hier nicht irgendwie das machen, was die Leute hören wollen. Also das Wort heißt Winemaker. Und nochmal, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Ich wollte ja nie, meine Eltern wollten, dass ich Winzer werde, dass ich was Anständiges lerne. Danach könnte ich ja machen, was ich will. Mhm. Und wie ich gesagt habe, ich will Theaterwissenschaften studieren, war für meine Eltern klar, der wird mal unter der Brücke enden, weil alle Schauspieler enden unter der Brücke, außer Kurt Jürgens. Und erstmal musst du was Anständiges lernen und dann kannst du ja machen, was du willst. Und ich war todunglücklich, jetzt mal ganz ernsthaft, ich war todunglücklich. Und wir hatten so einen Streit zu Hause, dass ich dann freiwillig nach Wien gegangen bin, nur um von daheim weg zu sein, dass ich die Alten nicht mehr habe ertragen müssen. Und die mich vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Und innerhalb von einem Dreivierteljahr hat sich das bei mir völlig gedreht, weil ich gemerkt habe, dass Wein eben nicht nur ein Schlauch von links nach rechts ziehen ist und ein Fass putzen und mürrische alte Männer, die über den Markt schimpfen und die Politiker verantwortlich machen. Und weil das Weinbusiness ist ja, brauche ich euch auch nichts sagen, ja. So. Und sondern dass du das völlig individuell ausfüllen kannst, dass du selbst etwas kreieren kannst. Ich koche wahnsinnig gerne, das habe ich von meiner Mama beigebracht gekriegt, dass man nicht als Mann endet wie mein Vater, der immer von der Mama alles gemacht gekriegt hat, sondern man muss selbstständig sein. Und ich liebe das und jetzt komme ich wieder drauf zurück, es heißt Winemaker. Und ich denke anders. Ich bin nicht dieser, der völlig in der Tradition, obwohl wir einen Traditionsbetrieb haben, 300 Jahre in der Familie, so in dieser Tradition festklebe oder so, sondern ich bin interessiert immer an Neuem und was gibt's Neues und oh, ich habe in Neuseeland einen tollen Wein getrunken, wie macht er das? Dann rufe ich den an, fahre dahin, rede mit den Leuten, ja, kann ich das auch machen und so. Das heißt Winemaking, Wein wird gemacht. Und meistens habe ich einen Wein schon im Mund, bevor die Trauben draußen dranhängen.
Und es ist auch
wieder. Dann arbeite ich genau auf das Ding zu. Ja?
Es ist auch so wieder. Es ist so ein Crowdpleaser, ne? Es ist so,
ja,
so,
ich, so, so, ja, du, so bin
ist ich. Ist es bei deinen bei Wein, Wein alle deine Weine?
Also ich bin Spielberg-Fan. Ich mag auch. Ich liebe auch Fassbinder zum Beispiel, selbstverständlich. Ja, ich bin mit Claude Chabrol groß geworden, mit François Truffaut, kriege gerade Gänsehaut, toll. Aber ich liebe auch den tollen Unterhaltungsfilm, ja, James Cameron, toll.
Das heißt, der Anspruch ist, deine Weine sollen möglichst vielen Leuten schmecken. Das ist ja eine gute, eine gute Sache,
also,
solange es keine Grauburgunder sind.
Auch der schmeckt vielen Leuten, weil der nämlich nicht nach Grauburgunder schmeckt. Mhm. Und das Entscheidende ist Folgendes, ich bin selber so ein Mainstream-Trinker. Also ich trinke heute noch Cloudy Bay und werde dafür ausgelacht von vielen. Ja, mir schmeckt das. Mhm. Ich trinke St. Clair, ich finde das super. Ja, so. Ja, und ich mag Frucht und Animation und Erfrischung Und das liebe ich, ja. Und sobald es in eine zu große Intellektualität geht, in die kleine Nische, 5 Stunden erstmal degandieren, dann muss man mir erklären, warum und wieso und schmeckt. Das geht bei mir in einer Sekunde, schmeckt mir das oder nicht? Und dann habe ich schon entschieden.
Aber damit bist du ja ganz anders als quasi, alle versuchen, es geht um die Lage und ständig wird das Gesetz geändert und was auf dem Etikett draufsteht, da um große Gewanne und Teil, sondern du sagst, ich...
Das ist mir völlig scheißegal. Ich sag das mal ganz klar und deutlich, und zwar folgendes, ja, also mir persönlich, ja, völlig wurscht, sondern ich mache den Wein, ich suche mir die Trauben raus aus den ganzen Lagen, die wir haben. Ich will einen Stil kreieren, das ist wie ein Maler, der mit Farben auf der Leinwand eine Harmonie zusammenbastelt. Ich mag Menschen, muss ich jetzt dazu sagen, das ist wie ein kommunikativer Mensch, ja, Einsamkeit. Das,
tatsächlich, da du bist, würdest dich als kommunikativ bezeichnen?
Wenn die anderen zu Wort kommen, gell, genau. Als, ja,
für mich ein sehr, sehr, sehr
vielleicht,
introvertiert.
Vielleicht schlichter. Zum Ende der Sendung.
Ja, vielleicht, danach.
Ist es ganz gut, dass Axel nicht da ist. Axel ist wirklich,
Axel wäre eingeschüchtert.
Aber ich mag.
Bist du auch eingeschüchtert?
Nein, ich bin
begeistert. Man hört dir gerne, das Problem ist natürlich, du weißt es auch, man hört dir natürlich gerne zu. Aber was ich cool finde, ist, dass die Weine halt auch, die Weine sind wie du.
Ja, aber die mache ich ja auch. Und jetzt sag's nochmal, Weine werden gemacht.
Schenk den nächsten ein, man kriegt gute Laune.
Ja,
das ist irre. Also man kriegt gute Laune und ich finde das auch mit der Intellektualität. Ich weiß noch, dass ich mal früher irgendwie so einen Coach hatte, der, als ich so reden halten sollte, der dann zu mir gesagt hat, irgendwie, passen Sie auf, versuchen Sie nicht intellektuell zu sein, Sie sind es nicht.
Das finde ich geil.
Seien Sie das, was Sie sind. Und das, ich finde es immer schön, wenn Menschen das sind, was sie sind und nicht versuchen, weil irgendwie genug Winzer, die dann hier stundenlang gibt es. Davon gibt es genug, aber
ja. Ja gut, aber es ist ja Individualität. Also man muss auch jedem zugestehen, dass er so ist, wie er ist. Und das macht ja auch die Leute aus. Und dann können ja auch die Leute raussuchen, was ihnen schmeckt oder nicht mehr. Ich sag's hier knallhart, für mich gibt es nur 2 Kategorien, schmeckt oder schmeckt nicht, feiern und so. Bums. Und zwar scheißegal, ob das Ding 1.000 Euro kostet oder 5. Das interessiert mich nicht.
Der Riesling ein Tage wie dir, da wäre für einen Kurs 10,50 Euro. Lars, dass man das auch gesagt hat.
Und das ist auch wichtig. Ist es wichtig für dich, dass deine Weine auch relativ günstig bleiben?
Ja gut, ich meine, 10 Euro finde ich gar nicht mal so. Es ist ja nicht billig.
Das ist günstig.
Ja, das ist günstig.
Im Jahr 2026.
Aber noch einmal, irgendwo muss es auch leistbar sein. Und das muss alles, mein Vater hat immer gesagt, Gott hab ihn selig, der Arsch muss in die Hose passen. Und so sieht's auch aus. Die Leute müssen das auch bezahlen. Das noch einmal, wir reden ja hier über Weine, die auch bei Havesco zum Beispiel jetzt erhältlich sind. Ja, und jetzt, das sind jetzt nicht von mir, ich habe auch Weine für 25, 30 Euro. Die sind da aber nicht im Programm drin. Mhm. Das machen wir ab Hof, das ist individueller, das ist eine andere Nummer. Ja. Ja, aber das sind die Spaßmacher, damit machen die auch Umsatz. Kein Wunder, weil der schmeckt halt wie den Leuten. Ja. Genauso wie der nächste Wein. Das ist nämlich mein meistverkaufter Wein. Von keinem Wein verkaufe ich so viel, und zwar mit Abstand, wie von diesem Wein. Das ist der größte Renner bei uns.
Du musst noch mal sagen, irgendwie...
Ein Sauvignon Blanc, der heißt Ein Tag am Meer.
So. Michael, wie findest du...
Ein Tag am Meer.
Wie findest du... Ja, aber krass. Das ist ja immer so, wie findest du, wenn Beine so heiß?
Ja, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich... Ja, ich find's gut.
Aber du sagst, ich hätte bei dir in der Hansa, guten Tag, bringen Sie mir bitte einmal ein Glas Tage wie dieser und dann noch einen Tag am Meer.
Ja.
Und du denkst du so?
Ja, nee, das denke ich nicht. Also es reicht ja schon, wenn ich sage, ich habe was vom Weingut geil und dann sagen die Leute, bring doch mal so einen geilen Wein.
Ja, aber ist doch super.
So sind die Hamburger.
Das passiert ja. Ja. Und das finde ich schon sehr...
Ein Sauvignon Blanc.
Außergewöhnlich. Ja, man riecht schon.
Also ein Sauvignon Blanc, aber warum, interessant, hätte ich jetzt gedacht, dass irgendwie... Warum ist das dein meistverkaufter Wein?
Und zwar mit Abstand.
Echt?
Ja, also es ist so, dass ich im Zuge meines Studiums musste ich mal ein Praktikum machen, klarerweise, mittendrin. Das war 1985, da war ich 20, wurde ich 21. Und das habe ich gemacht im Weingut Delheim in Südafrika, in Kapstadt. Ich habe übrigens fast 3 Jahre in Südafrika dann auch gearbeitet, insgesamt. Ich liebe das Land. Und... ich bin dann 1985 mit diesem Sauvignon Blanc Virus dort, also nicht in Frankreich, sondern dort, nicht mal in der Steiermark, sondern 1985 auf Delheim völlig infiziert worden und habe mich wahnsinnig darüber geärgert, dass wir den nicht haben anbauen dürfen. Wir durften den ja nicht anbauen, zwar nicht erlaubt, der war nicht in der Sortenliste. Und ich habe das nicht verstanden, dass man in einem Land, das sich ein Weißweinland schimpft und sagt, wir sind Mutterland des Rieslings und so weiter, ja, dass man da keinen Sauvignon Blanc, weil ich habe gewusst, das kann ich verkaufen. Die Leute werden es lieben, ja, so. Und irgendwann wurde er ja freigegeben. Und dann habe ich wie blöd draußen gepflanzt und dann habe ich 800 Liter gemacht und das habe ich angefangen. Jetzt sind es 200.000 Liter im Jahr ungefähr von dem Brand. Und der wird überall gesoffen und das ist ein kleine Weinbars. Der ist aber auch der erfolgreichste Wein. Aber
man hat jetzt ehrlich gesagt, das ist irre. Wenn man ihn schmeckt, weiß man warum. Man weiß einfach, warum das funktioniert.
Lustig, ne? Er hat, klar, du hast stark, ich finde, er hat auch sowas Grasiges, ja, aber dann... hat also was Saftiges und irgendwie, es ist sehr, sehr harmonisch. Das soll ich sagen. Es ist sehr, so, sehr balanciert.
Aber ich will auch, Harmonie finde ich toll. Ja.
Aber die sind alle, das ist so irre, deine Weine sind alle so saftig. Also du hast ja sonst oftmals, dass du sagst, du trinkst den ersten Wein, der hat dann vielleicht so ein bisschen Trinkfluss, dann kommt ein zweiter, der dann trockener ist und so in sich gekehrter und so. Aber diesen denkst du, du hast bei dem Liebfrauenmischung gedacht, nämlich, du nimmst bei dem Riesling und hier ist es ja noch viel schlimmer.
Ja, das
zum
ist
Glück aber auch wenn du nur ausspuckst, hast du das Gefühl, schenk nochmal nach. Aber das ist, nee, schenk nochmal nach.
Aber wie viel Zucker hat der jetzt zum Beispiel jetzt?
Also, das ist so Yin und Yang. Der liegt bei 6 Gramm, bei 6,5 Säure, 6 Gramm Zucker.
Okay.
So irgendwo liegen wir. Das ist einmal ein halbes mehr, mal weniger. Ja. So wie das Labor, man weiß ja, wie es ist, du gibst die Probe in ein Labor, in 10 Labors kriegst du 10 verschiedene Analysen.
Aber das ist krass, er riecht schon sehr dropsig und sehr aromatisch. Ich finde aber im Geschmack ist es, genau wie das ist, sehr, sehr harmonisch, gar nicht so aufdringlich.
Die Leute würden immer sagen, ja, genau so einen trockenen Wein habe ich mir vorgestellt.
Ja.
So würde das quasi bei den Menschen ankommen, glaube ich, bei der absoluten Mehrheit.
Auch. Also nochmal, das Schöne ist ja daran, dass ich ihn wirklich von ganz einfachen Läden drin habe, also ganz tolle kleine Weinbars, die irgendwo an der Ostsee stehen, die keiner kennt. Ja. Ganz viel Privatkunden übrigens auch, also unheimlich viel Privatleute, aber eben auch zum Beispiel das KDW in Berlin, das ist der meist ausgeschenkte Wein im KDW in Berlin überhaupt. Ja, wir machen mal im Jahr fast 10.000 Flaschen.
Wenn du so einen Wein hast, wieso trinkst du dann Cloudy Bay noch? Aber ich finde, das ist schon irgendwie...
Warte mal, ich trinke ja nicht noch meine eigene Soße, um Gottes Willen. Ich liebe alles. Ja. Ich liebe alles, wo es herkommt. Wenn es mir schmeckt, trinke ich alles. Ja, und ich liebe Neuseeland, aber ich liebe natürlich die St. Eiermark, sensationelle Sauvignons. Ja, und es kommt immer auch auf die Stimmung an. Mhm. Und ich habe ja natürlich einer meiner besten Freunde, ist der Olli Zeta. Ja, das ist wie ein Bruder für mich auch. Ja. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, also es sind alles solche Dinge.
Also wie viele beste Freunde du hast, du hast ein großes...
Nur der Olli ist ein super Typ.
Ja,
er kennt ihn vielleicht, du kennst ihn bestimmt. Ja. Und der Olli ist ein ganz lieber und auch ein, also hoch anständig. Und es sind so Leute, mit denen sitzt man gerne am Tisch. Und ich bin doch trotzdem Pelzer und dann bummt man einer, wie man bei uns sagt. Ne? Und das kann man mit dem schon ganz schön, das läuft.
Wir hatten auch mal Stefan Kunz in diesem Podcast übrigens.
Ach, der Fußballer?
Ja, sicher.
Ja, sensationell.
Sicher.
Ja. Also es gibt tatsächlich von Amal Kantarell ein Lied, 3 Tage am Meer. Kennst du es? 3 Tage am Meer.
Das kenne ich jetzt gar nicht. Interessant. Muss ich da mal
gucken. Okay. Und den Wein dazu.
Aber ist das Sauvignon Blanc? Ist das so? Verbindet man das mit Meer unbedingt?
Ja, also für mich schon. Für mich war das völlig stringent. Zum Seafood. Also gegrillter Fisch, Lemon Garlic Butter drüber, keine Beilagen bitte, kein Brot, kein nichts, macht ja nur einen Magen voll, so 1 Kilo Fisch reinhauen, ja. Und dazu das Ding trinken, Füße in den Sand stecken, nette Menschen am Tisch, leichte Brise, ja. So ganz knapp, so leicht beflügelt, nenne ich es mal. Ich sage nicht angetrunken, um Gott, deswegen gerade nicht in der heutigen Zeit. Hilfe. Ja, so. Und das ist doch die Inkarnation des Glücks.
Aber ich glaube einfach, du kannst tatsächlich auch mit all diesen Weinen bisher gar nichts falsch machen. Das ist das, also du wirst wahrscheinlich der große Weintrinker, der wird sagen, oh, ich weiß nicht so.
Ja,
aber der normale Dorsch, der normale Mensch, auch der Gehobene, der wird sagen, super.
Also oder? Das ist übrigens
keine Enttäuschung.
Das ist übrigens ein guter Punkt, weil wenn dann die Leute sagen, ja, das ist ja für die breite Masse, sage ich, ja, aber das ist auch der Chefarzt von der Chefarztklinik. Im Übrigen, noch einmal, was heißt denn breite Masse? Das bin ich auch. Ja. Ich habe keinen Hubschrauberlandeplatz, bin ich Abramowitsch, ja, ich singe auch nicht irgendwie an der Oper oder sonst irgendwas. Ich bin ein ganz normaler Bürger, wie alle anderen auch. Ja, wo ist das Problem? Also es tut mir leid.
Es ist eine große Leistung, überhaupt, egal in welchem Zusammenhang, Produkte zu machen, die eine große Masse wirklich begeistern, weil das ist ja das Kunststück. Also ich staune immer, wenn es so Autoren gibt, die wirklich so ein Gefühl haben, die dann so ein Buch machen, was
1000 Leute... Unfassbar.
Ja,
und wo wie eine Ameisenmutter haut ja diese Dinger da raus.
Ja,
jeder Roman auf eins.
Und wo dann aber, wenn du dich ein bisschen mit der Natur beschäftigst, denkst du, es ist nicht doll. Es ist nichts Dolles. Aber trotzdem...
Funktioniert.
Nein, trotzdem, meine, es gibt, glaube ich, das ist echt eine Eigenschaft, diesen Geschmack von vielen Menschen zu schaffen. Das heißt ja nicht, weil viele orientieren sich ja immer an denen, dass du sagst, ich will die erreichen, ich will die Experten, ich will die wirklich die Top-Leute erreichen. Aber das andere ist viel schwieriger.
Nee, die Top-Leute, mit denen habe ich ziemlich wenig am Hut, weil ich die nicht verstehe und mit, da komme ich nicht mehr klar. Aber ich bin eher einer, der sitzt an der Bank auf dem Oktoberfest und feiert mit netten Menschen. Da komme ich super mit klar. Mhm. So, beim Herigen, was soll der Song hier? Was eh, was ich mache? Ein bisschen Schweizerhaus. Ne? Das ist doch super. Alter. Das ist doch ein Traum. Ne? Genau. So, aber noch mal auf das zurückzukommen, es ist auch ein Stück weit Respekt, weil Masse bedeutet ja nicht eine tumbe, ungebildete Vollidiotenmasse, sondern das sind ja meine Mitmenschen große Und das sind alles Leute, die setzen Kinder in die Welt und die machen ihren Job und die erziehen ihre Kinder und die arbeiten hart und die essen und trinken gerne und die machen sich abends eine schöne Burrata mit schönen Tomaten und Ding und so. Ja, so, und dann wollen die ein vernünftiges Glas Wein, das irgendwo bezahlbar ist, ja, und das denen schmeckt. Und ich weiß, was denen schmeckt, weil mir das selber schmeckt. Ich bin ja einer von denen. Ich mache eigentlich Weine für Leute, die so sind wie ich. Und das funktioniert hervorragend. Ich kann mich da wunderbar reinversetzen. Übrigens auch ein Vorteil, wenn du nach Wien gehst. Weil der Wiener kann sich nach vier Seiten gleichzeitig verbeugen, heißt es ja. Und na, da ist man na, ein bisschen bei den Läden heute. Na, da kann man ein bisschen mal schauen, was wollen, was wollen wir denn. Ja. Na, nee, Frau, das kriegen wir schon hin. Ja. Kein Problem. Ne?
Genau, so. Da machst du eine perfekte Brücke für den nächsten Wein, der da heißt Rock Me Amadeus. Und es ist ein grüner Veltliner mit Sauvignon Blanc.
50-50, ganz genau.
Aber weißt du, was das Ding ist? Was ist jetzt mal was Kritisches? Mich würden diese... Also ich mag diese Weine, ich finde sie Weltklasse, wirklich toll. Mich würden diese Titel total... Wenn ich sie sehen würde im Markt, wenn ich nicht dich jetzt kennen würde und sagen, okay, das ist von dem... Ne, mich würde das abschrecken.
Also es ist so...
Dieses Rock Me Amadeus würde ich...
Ich muss
allein schon, wenn du hinkst, sagst, ja, geiler Wein, der Rock Me Amadeus heißt.
Ja, oh, nee. Also ich sag noch einmal, es ist so, ich kann jetzt draufschreiben, Weingut Hammel, Sauvignon Blanc, grüner Veltliner, Selection. Ja, was weiß ich so. Oder einfach nur das. So. Aber das bin ich nicht.
Ja.
Und da muss ein bisschen mehr Lametta dran. Sonst bin ich das nicht. Und ich mache das so, jetzt werden wir mal sehen, ob das die Jugend so weitermacht. Bis jetzt machen sie es noch so, weil wir haben sehr viel Erfolg damit. Den Leuten gefällt das. Und es muss dann Bezug sein. Wie gesagt, ich bin Wiener. Und ich habe auch damals etliche Falco-Konzerte gesehen. Wir haben uns das schützen lassen können. Anders geht es ja gar nicht. Du musst es dann auch als Marke eintragen lassen. Das kommt das Patent
am München. Weil es Rock Me Amadeus ist, weil es das Zitat ist von dem Falco-Lied.
Zum Beispiel, beziehungsweise ist es auch so, dass dann andere kommen können, können dir das streitig machen, wie auch immer. Das geht ans Patentamt in München. Die prüfen das Ganze, tragen das ein und dann gehört's dir. Ja? Okay. So, da gibt's auch mal einen Unterschied zwischen einer reinen Wortmarke und einer Bildmarke zu vergessen. Aber du musst es alles ordentlich per Recht und Gesetz musst du eintüten, damit du da nicht keinen Ärger hast. Stellst es irgendwo hin und dann aber musst du es wieder abholen. So, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja. Aber ansonsten, Leute, ich habe das 40 Jahre jetzt gemacht. Ich bin jetzt nicht mehr die Nummer 1 im Betrieb. Wir sind ja gerade in der Betriebsübergabe und das ist einfach mein Stil.
Wer macht das jetzt? Wer ist jetzt?
Mein Neffe. Also okay. Mein Bruder und ich, wir haben das ja, wie gesagt, 40 Jahre zusammen. Mein Bruder ist 10 Jahre älter als ich. Der hat VW und BW studiert, der hat eine Banklehre gemacht, der kann rechnen. Ich kann gar nicht rechnen. Ich habe den Vierer damals bei der Matura geschenkt gekriegt, ja, weil der hat gesagt, na Hame, jetzt gebe ich dir lieber den Vierer und dann kannst du gehen, weil nur eine Prüfung mit dir das heute nicht aus, dass man so deppert ist. Ja, an Wein kannst du dann gut machen später, bist ein super Kerl, mit dir trinken gehen, passt, aber na, Matik, das funktioniert nicht, weil der Österreicher kürzt das als Matik ab, der sagt immer, man trinkt der Matik. Und mein Bruder, der hat ein Jahr bei Joseph Phelps gearbeitet in Napa Valley 1980 bei Walter Schuck. Er war ein ganzes Jahr dort. Ist mit der Familie Schuck sehr eng befreundet. Ich habe ihn auch damals besucht, da war ich 16 Jahre alt. Ich gucke überall hin. Also, das ist spannend, was andere machen, ja. Und wir haben das 40 Jahre gemacht. Mein Bruder ist sehr rational. Der ist völlig anderer Typ wie ich. Mhm. Völlig anders. Der ist Banker, wenn man so will. Der ist Controller. Mhm. Aber er weiß, das weiß er, oder ich hätte gerade gesagt, wusste es ja, es gibt ihn ja noch, aber er macht es ja jetzt nicht mal, seine Tochter, komme ich gleich drauf. Mein Bruder hat immer gewusst, das hat er auch immer wieder mal gesagt, Winemakers sind Künstler. Mhm. Und Künstler sind Spinner und denen kannst du nicht immer rational kommen. Das funktioniert so nicht. Ich kann denen höchstens kommen und kann sagen, hör zu, du kriegst jetzt diese Pumpe nicht oder diese Presse nicht oder diesen Filter nicht oder wie auch immer, weil wir das Geld dafür im Moment nicht haben. Mhm. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Wir haben das Weingut 1723 gegründet. Das sind 10 Generationen. Ich bin die 9., die 10. ist jetzt im Betrieb.
Wenn du über immer
im Familienbesitz, genau. Und da geht's ja nicht nur in eine Richtung. Es geht ja immer Wellenbewegung. Wir haben Kriege gehabt, wir haben Menschen in Kriege verloren, wir haben über Krankheiten Menschen verloren, da waren Schicksale dabei. Ja, mein Vater war ein sensationeller Winemaker, unheimlich beliebt bei den Menschen draußen. Mein Vater war sehr musikalisch, sehr belesen, der konnte auch sehr salbungsvoll schön erzählen, konnte rezitieren, Wilhelm Busch und so weiter und ja, alles. Aber er war ein verheerender Betriebswirt. Und hat den Betrieb fast an die Wand gefahren. Also ich weiß auch, wie es ist, wenn man seine Rechnung nicht bezahlen kann und wenn man einen Karren aus dem Dreck ziehen muss, wenn man Angst hat um die Existenz. Mit allen damit verbundenen Dingen Wir haben das aber geschafft, wir Kinder, das wieder aus dem, wieder flott zu machen.
Das ist, das ist interessant, sowas, ja. Das, mir das neulich ein befreundeter Landwirt erzählt und dann, ich sag, Mensch, das ist ja toll, wenn man da als Kind das erbt und so. Und sagt er, ja, weißt du was? Ich dachte auch, das ist toll. Dann hat mein Vater mir das überschrieben. Dann habe ich erstmal meine Geschwister ausgezahlt. Und hinterlassen hat er mir 1,5 Millionen Euro Schulden. Davon sind noch immer nach 10 Jahren 300.000 da. Ich meine, so kann es auch kommen.
Ja, also ich will jetzt nicht am nächsten plaudern, aber das war bei uns ein bisschen mehr noch und es hat auch deutlich länger gedauert. Krass. Und wir waren auch fast am Ende, haben das aber wieder durch den Mut, aber es ist klar, wenn du schwimmst und machst und tust und alles. Und wir waren ja zu dritt, meine Schwester war ja noch dabei, die hat in Landwirtschaft studiert in Hohenheim und war 2 Jahre in Bordeaux an der Önologie, die ist aber leider mit 43 an Krebs verstorben, sind alles solche Dinge. Ja, die war top im Betrieb. Wegen der bin ich ja überhaupt in Klosterneuburg, sonst wäre ich ja in Geisenheim gelandet, weil die ist damals nach Bordeaux gekommen, die hat ein französisches Abitur gehabt. Mhm. Und dann gab es einen Austausch zwischen deutschen und französischen Studenten und dann hat der Professor Dr. Allewelt, ihr kennt ihn vielleicht sogar wegen Peewees, das ist, der hat dann gesagt, Frau Amel, gehen Sie doch da mal nach Bordeaux, da können Sie 2 Jahre und so. Und dann war sie dort und dann wurde Ribeiro-Gaillon verabschiedet. Das war da damals, Ribeiro-Gaillon war die größte Weinkoryphäe der Welt, Direktor der Universität Önologie in Bordeaux. Und dann wurde zu seiner Verabschiedung ein Symposium veranstaltet und dann hat sie sich da gekümmert um die nicht französisch sprechenden deutschsprachigen Ausländer. Da hat sie zu meinem Vater gesagt, Vater, komm doch auch, das wird ein super Symposium. Na, da kommen die ganzen Professoren. Und dann sagt er, was soll ich denn da? Ich bin der Winzer. Ja, verstehe ja gar nichts von. Dann sagt sie, Quatsch, die gehen zu Charlotte Rothschild und saufen aus dem Almatar. Das ist die Wahrheit. Ja, die fressen vor Gras aus solchen Tellern und kippen sich die Kämm rein. Ja, und da sagt, nee, okay, dann komme ich. Und da hat er dann den Haushofer kennengelernt. Du kennst ihn natürlich. Professor Dr. Haushofer, jetzt gerade erst verstorben, kürzlich mit über 100 Jahren. Und die waren beide Kriegsteilnehmer, waren im selben Alter, saßen dann abends am Tisch und haben da einen gesoffen. Und dann kam er nach Hause und hat gesagt, du gehst nach Klosterneuburg, da ist die Welt noch in Ordnung. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Und kam dann in diese Schule und es war eine völlig andere Welt und so ist es entstanden. Das Leben ist nie eine Einbahnstraße. Aber wenn man guten Mutes ist und schwimmt und auch bereit ist zu kraulen gegen den Strom vielleicht auch mal, dann wird's auch was. Und da bin ich dem Schicksal sehr dankbar. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und heute, das ist ein Achter im Lotto, haben die Kinder, ich habe 2 Töchter, die machen was anderes. Die trinken gerne, ja, das ist alles super. Die sind verheiratet und sind nicht mehr zu Hause, schon lange nicht mehr zu Hause. Die machen was anderes. Aber mein Neffe und meine Nichte, die übernehmen den Betrieb. Und zwar genau in der gleichen Konfiguration, wie wir es hatten. Meine Nichte hat Master BWL in Amerika gemacht und so weiter. Die übernehmen den Platz ihres Vaters als Kontrollanrechnerin. Und mein Neffe, der hat in Neustadt Weinbau studiert, hat bei Bassermann Jordan eine Lehre absolviert. Das ist ein duales Studium, war dann auch in Napa. Und wir verstehen uns gut. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen habe ich dann letztes Jahr schon gesagt, Kinder, der Alte wird ab jetzt nicht mehr die letzte Entscheidung treffen. Das überlasse ich jetzt euch. Ich werde natürlich sagen, was ich denke. Das wird man ja noch dürfen. Ich muss ja noch unterschreiben bei der Bank. Aber nee, alles gut.
Ist da neben dir noch Platz?
Das ist, komischerweise fragen mich das immer alle. Ja, geht denn das? Kannst du das da überhaupt da loslassen und so? Ja, aber sicher. Ich bin doch heilfroh. Ich müsste ja völlig bescheuert sein. Wenn ich hergehe und dann sage, ja, warte mal, das haben wir hier immer so gemacht und so. Vollkommener Blödsinn. Leute, nichts ist beständiger als der Wandel. In Traditionsbetrieben, wenn du das nicht lernst, dann, ich kann doch nicht die Asche ständig bewahren. Ich muss auch neue Feuer anzünden, um Gottes Willen.
Michael, ja? siehst du.
Und das ist der
denk
Punkt.
Mal drüber nach.
Aber wir müssen jetzt noch, das ist eigentlich schon ein mega Schlusswort, aber wir können natürlich nicht
rausgehen. Wir müssen über den Wein sprechen.
Und jetzt sind wir alle Nicht-Österreicher.
Ja.
Müssen jetzt die Luft anhalten, weil es geht um euren Signature-Wein. Das ist ein grüner Veltliner, würde ich jetzt
mit 50-50, mit Sauvignon Blanc.
Mit Sauvignon Blanc.
Also deswegen heißt er ja so.
Aber wie heißt der? Haben wir schon gesagt?
Rogni Amadeus
haben wir gesagt. Ja, aber jetzt
gibt's. Sag einmal kurz bevor jetzt, aber erstmal, dass du sagst, wie es dir schmeckt und wie du ihn findest.
Nein, ich will wissen, ehrlicherweise, Christoph, okay, dir schmeckt er schon mal, mir schmeckt er auch. Aber jetzt gibt es doch auch viele österreichische Winzer. Wieso ist da noch keiner auf die Idee gekommen, Grüner Veltliner und Sauvignon Blanc? Also wieso?
Vielleicht gibt es das kann ich nicht
sagen. Ja, aber jetzt nichts Relevantes.
Ich wüsste es nicht. Ich wüsste jetzt nicht. Aber.
Und was hat dich geritten?
Ja, also erstens mal, Sauvignon Blanc ist grün. Oder gelb, aber sagen wir mal, ist grün. Ja, grasig, Stachelbeere, tralala. So, das andere Ding heißt grüner Veltliner. Na, und jetzt? 1 und 1 ist 2. Muss ja auch keine große
Fantasie. Ist immer 50-50.
Das passt so, genau 50-50. Okay. Ja, so. Das passt super zusammen. Das passt, aber das ist Spaghetti und Tomatensauce. Das ist nicht mal ein Experiment oder was. Das Ding ist super saftig. Das Ding hat Zug. Das macht Spaß. Das ist kein gemischter Salz. Ja, sicherlich nicht nach den Statuten eines gemischten Satzes. Aber es geht in die Richtung, ich liebe sowieso Cuvées. Viel mehr als 23er Weine. Viel mehr. Weil man sich da austoben kann. Ja, da kann man wieder malen. Ja, mit Farben. Man kann hier eine Harmonie zusammenführen. Ich finde Cuvées klasse, nur kann man es schlecht verkaufen, weil der Deutsche will ja rein zu Artec. Ja, was?
Ist das so? Ist das so?
Der Deutsche will das. Außer zum Beispiel der Normale, sagen wir mal so. Wir waren bei der Tante Helga und da gab es ja diesen wunderbaren Sancerre. Und dann sagst du, oh toll, welches Weingut? Das weiß ich nicht, Sancerre.
Ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, was für eine Rebsorte ist da drin. Sancerre halt, ja. Ja, so bums. Genau. So, das haben die Franzosen natürlich super geschaffen, genauso mit Montrachet oder Champagner. Wir haben Champagner getrunken, sagst du, wo war denn der her? Ja, aus der Champagne. Ja, so. Also was ich damit sagen will ist, da wird es akzeptiert in Deutschland, aber eher nicht.
Tatsächlich?
Weil der Deutsche will rein, gerade der Hamburger, der ist ja stockkonservativ und der will eine Rebsorte auf dem Etikett. Bei Rotwein ist ihm das wurscht, da kennt er Bordeaux, da kennt er Rotsporn, das ist normal. Ja. Auch beim Rosé wird es akzeptiert, dass da nichts drauf oben steht, ja, also Chateau Miraval, alles kein Problem, aber beim Weißwein, na. Ja, und man hört oft noch so ältere Leute, da haben sie doch wieder irgendwas zusammengemixt.
Ja, das ist natürlich auch wegen der Österreicher. So. Dass man
Der Österreicher hat ja, sage ich mal, als solches da einen großen Vorteil, weil der gemischte Satz hat große Tradition.
Das stimmt.
Und der gemischte Satz war wie der grüne Veltliner auch vor, wirst du bestimmt mir auch bestätigen können, vor 20 Jahren, 25 Jahren war der unten, das war der billige, der Agrärner und so. Da wollten es alle Chardonnay und Pinot. So. Und dann kam man wieder zurück, weil man sich seine Wurzeln besonnen hat und weil es einfach super funktioniert. Und der grüne Veltliner ist ja unglaublich variantenreich. Mhm. Ja, einen Sauvignon Blanc, der hat eine Schublade. Da gibt's keine zweimal, der hat eine Schublade. Aber ein grüner Veltliner ist wie ein Chenin. Da kannst du alles machen, vom Süßwein bis zu trocken. Den Schankwein, einen großartigen Wein aus der Hau, FX Pichler, ja, grüner Veltliner und so weiter und so fort. Das ist eine unglaubliche Varietätsmöglichkeit. Und eben der gemischte Satz. Und wenn ich, gut, aber das ist natürlich jetzt auch, weil ich halt dort war. Ich sehe ja den Fritz zum Beispiel, ja. Und seine wirkliche Winninger, seine große Liebe, wenn dann über die Weingarten gesprochen wird. Und da sind 5 Sorten drin. Und den habe ich erst vor 2 Jahren, ich wollte den immer haben. Und da ist die alte Frau, Boschbuschil ist gestorben. Und dann hat sie gesagt, naja, die Tochter gesagt, was soll ich machen? Ich gebe ihm den Weinberg, endlich habe ich ihn. Weil da ist noch irgendein uralter Muscat-Silvaner drinnen. Sauvignon Blanc, ja. Muscat-Silvaner drinnen, der ist gepflanzt 1941, da sind noch 5 Stück. So, und aus diesen Weinbergen, wo 5, 6 Sorten drin sind oder 4 oder wie auch immer, einen Wein zu machen, der einzigartig ist. Also, und der, schmecken muss er auch. Also, einzigartig reicht nicht. Aber das ist, schmeckt dann auch super. Und dann gehst du zum Hering und sitzt da drinnen und kriegst da Späckchen aus und dann trinkst, also, es ist so schön. Das Leben ist schön.
Das ist,
so muss es sein.
Und so, an der Stelle, mehr ist nicht zu sagen. Wir sind vorher, es hieß vorher, viel Glück. Vielleicht kommt ihr auch zu Wort. Ich muss sagen, Axel hat heute kaum was gesagt.
Ja.
Was aber auch daran liegt, dass er nicht da war.
Ja. Genau.
Vor allem bei uns beiden war es aber auch so, du hast uns wirklich, aber es war trotzdem, man fühlt sich, als ob man frisch geduscht ist. Liebe Leute, aufs Leben, ich habe alles ausgetrunken.
In großen
Zügen.
Aber hast du einen Lieblingswein?
Ich habe einen Lieblingswein, ich sage aber nicht was, weil es mir so peinlich ist.
Es ist die Liprom.
Es ist die Liprom.
Es hat aber auch ein eigenes Gesicht. Es ist ein toller Wein.
Bei dir,
Michael? Macht Spaß.
Ich glaube, der Rockmeer Amadeus. Der letzte Wein. Weil der Sauvignon alleine.
Da geht das Parfum eben so schön auf.
Aber ich finde, da ist ist ein bisschen mehr unterfüttert mit dem grünen Veltliner. Okay. So kommt es mir vor, als mit dem
Das liebst du ja auch besser. Ich meine, als Österreicher, wenn es jetzt
nicht mit dem Veltliner ist. Aber ich wollte, er ist schon abmoderiert, aber. Ich hatte heute wieder, aber ich sage, Christoph Hammer kommt und hat gesagt, oh, kenne ich ja gar nicht. Ist der auch im VDP? Sag ich, nee, deswegen kenne ich ihn nicht. VDP, wie stehst du dazu?
Nun, also, noch einmal.
Weil du machst ja genau
was. Ich mach sofort die Antwort.
Ja.
Der VDP ist die Speerspitze des deutschen Weinbaus. Und der VDP hat die Top-Betriebe Deutschlands unter seinen Adlerschwingen, will ich mal sagen. Mhm. Ich wäre ja ein vollkommener Idiot, wenn ich jetzt irgendwas da opponieren oder sagen würde oder aus irgendwelchen Eifersüchteleien heraus oder irgendwas. Sind wir froh, dass wir die haben? dass wir so eine Speerspitze haben, wie wir es ja auch in Österreich hat zum Beispiel, ja, ähnlichem Ding. Ich werde dort sicherlich, ich bin ja auch nicht mehr relevant, also mal schauen, der Markus hat ja nun bei Bassermann Jordan eine Lehre gemacht und so weiter, ja, wie das dann mal weitergeht, das weiß ich nicht, das ist alles denen ihre Entscheidung. Ich habe immer, was ich immer geschätzt habe, auch ist Freiheit. Also erstmal hätten die mich gar nicht genommen und gesagt, also wer sowas macht hier, ne, das ist ja fürs breite Publikum. Genau. Da ist er schon mal raus. Ja, so, das Erste. Das Zweite, also sie werden auf einem Extreme Independent Film Festival nicht mit Star Wars, obwohl das künstlerisch finde ich das sensationell, was George Lucas da damals gemacht hat und Spielberg. Das wissen wir auch alle, dass es großartig ist. Aber ich sag's mal so, Unabhängigkeit ist ein hohes Gut. Und ich habe immer schon ein Problem damit gehabt, mir irgendwie vorschreiben zu lassen, weil erstmal bin ich nicht deppert. Ich habe das auch gelernt und ich habe auch Weinbau studiert und ich habe in Südafrika 2 Jahre als Betriebsleiter beim größten südafrikanischen Weingut gearbeitet. Da war ich ein junger Mann, 1990 und 91 bei Krupmannskloof, das waren fast 600 Hektar. Und da habe ich mir wirklich die Spuren verdient. Und dann kommt dann irgendjemand und erzählt mir da irgendwas und dann sage ich, du mach das doch mal so, wie du willst, ich mach das, wie ich das will. Und da will ich frei sein. Freiheit ist für mich, Leute, Südwestpfälzer, die Franzosen sind direkt neben uns. Ja. Ich sag nur 1832, Gang aufs Hambacher Schloss, schwarz-rot-goldene Flagge, Turnerbund, Freiheit. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das lebe ich, was dann die anderen machen. Aber nochmal, VDP, super, sind wir froh, dass wir ihn haben. Es ist die Speerspitze, tolle Betriebe, ich habe ganz tolle Kollegen da drin und wir wollen es gemeinsam machen und wollen Individualität zulassen, aber uns gemeinsam sehen. Denn am Ende vom Tag sitzen wir nämlich in einem Boot. Ja?
Ihr Lieben, vielen Dank. Christoph, vielen Dank
für den Besuch.
Mit dem größten Vergnügen. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Die Zeit ist ja wie im Flug vergangen hier.